Aber das ist so eine der Künstlerinnen in den letzten Jahren, wo ich endlich mal wieder dachte, als ich sie das erste Mal im Radio hörte, dachte ich, wow, endlich mal wieder eine schmutzige Stimme. Und Thomas Hermanns hat das auch mal gesagt. Ich war für ihn so wie die Auferstehung des deutschen Chansons. Die Westberliner Zeiten, habe ich das Gefühl, die werden einem etwas überbewertet, weil es war auch ein Dreckloch irgendwie. Er war noch nicht an.
Das ist meistens so.
Schmutzige Geschichte.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix.
Und der Flo ist auch neben mir.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders, denn wir heute haben einen richtigen Star zu Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast. Wirklich eine Legende der Berliner Chanson- und Theaterlandschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir bei Georgette Diehl zu Gast sind.
Ja, guten Tag allerseits. Mit Plätzchen auf dem Tisch. Also wenn Sie zwischendurch Sachen nicht verstehen, dann essen wir Süßes.
Oder schlürfen Kaffee.
Ja, sehr leckeren Tee und es passt genau richtig in dieser kalten Jahreszeit. Und freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
Und wir sind übrigens außerhalb am Rande von Berlins, nicht außerhalb, am Rande von Berlins. Am Westrand, mitten im Grün. Und ich habe schon vorhin gesagt, als ich aus dem Bus ausgestiegen bin, roch sofort irgendwie nach Tiere und nach Pferd. Und ich dachte so, wow, wie geil ist das denn aus der Stadt aufs Land.
Ja, Georgette, wir freuen uns sehr, dass du Gast in unserem Podcast bist. Du bist jetzt seit Jahrzehnten auf der Bühne für Chansons, für Theater, eigentlich auf allen Bühnen in Berlin zu Hause. Kannst du dich an deinen allerersten Auftritt in Berlin erinnern?
Ja, das war im Schwarzen Café in der Kantstraße am Serminiplatz. Ich weiß nicht, ob es das noch
gibt. Ja, das gibt's noch.
Gibt's noch. Weil ich bin neulich vorbeigefahren, aber im Fahren konnte ich nicht so schnell gucken, ob es noch irgendwo da ist. Genau. Die hatten früher so ein Obergeschoss noch, wo man auch sitzen konnte. Und da haben sie manchmal Veranstaltungen gemacht. Und dann war das so voll, dass ich nicht durch die Leute kam. Und dann bin ich mit der Leiter vom Hof durchs Fenster hinten hochgestiegen und bin dann durchs Fenster aufgetreten. Das war schon mal ein super Anfang. Genau. Damals waren der später sehr berühmt gewordene Matthias Frings und auch Emma Krauser, die waren im Publikum. Und Emma hat mir erzählt, die haben sich danach total gestritten. Matthias Frings sagte, so eine Scheiße habe ich ja noch nie gesehen. Und Emma hat gesagt, nein, die wird ein Superstar.
Das war so für unsere Zuhörer. Zu welcher Zeit war das ungefähr?
Das war 1980.
Da bin ich geboren.
Echt?
Ja. Das habe ich nicht mitbekommen.
Ich sitze hier mit Kindern.
Ja, genau. Aber du hast tatsächlich seit meinem 16. Lebensjahr mich durch mein Leben begleitet. Du hattest dann quasi schon 16 Jahre Bühnenerfahrung auf dem Buckel, kann man dazu sagen, ne?
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Aber es ist auch schon eine Weile her. Seit 96.
Es ist wirklich irre. Udo Kier ist ja gestorben diese Woche und wir haben 1985 haben wir zusammen Genofilm gedreht. Und dann dachte ich, oh meine Fresse, es ist 40 Jahre her. Irre.
Ja.
Und ich geguckt, wie hübsch ihr beiden. Er war 40, ich war 27 oder was.
Wie viel, oder wie würdest du, also Georgette Diehl ist ja eine Kunstfigur.
Ja, das sagen immer alle, aber ich kann das nicht bestätigen.
Sondern, wie würdest du es beschreiben?
Ich kann es nicht beschreiben, ich lebe es ja.
Das heißt,
also ich sag mal so, ich könnte mit der Figur auf der Bühne oder was ich auf der Bühne tue, mit der Persönlichkeit könnte ich nicht 24 sagen, Stunden am Tag leben, das würde mir auf den Nerv gehen. Aber natürlich ist da was von da. Also beides. Bühne ist halt eine andere Welt, ein anderer Raum, ein anderer Ort. Da passieren einfach auch mit einem selber andere Sachen. Kann man im Bus nicht machen.
Bist du hier zu Hause, Georgette Diehl?
Bin ich hier zu Hause, Georgette Diehl? Ja, ich habe heute Morgen noch geputzt und hätte ich beinahe den Wischeimer umgekippt und dann schimpfe ich mich aus mit Georgette, pass out.
Da kann man die Schuld ein bisschen abgeben.
Genau. Aber so entstehen die kleinen Alltagsgeschichten. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwann vor 15 Jahren mal im Koma gelegen, als ich wieder aufgewacht bin, war alles wie gelöscht. Also ich wusste nicht, wo ich war, wer ich bin. Es war alles irgendwie blanko. Und es hat mich aber gar nicht erschreckt. Ich fand das eher sehr angenehm, dass man so eine Null ist. Weißes Blatt Papier. Und das Erste, was mir einfiel, Giorgetti, du bist Giorgetti. Da habe ich gedacht, naja, das hast ja auch was zu sagen. Aber das war da. Das kam als Erstes so aus dem tiefen Designs. Aber das erzählt auch nichts.
Aber wenn du mit dem Bus fährst und sagen wir mal nicht dich wie Giorgetti fühlst, wirst du erkannt? Im Bus? Draußen? Selten?
Früher öfter. Manchmal mit der Stimme. Ne? Wenn ich dann irgendwo im Kaufhaus stehe und sage, ich möchte bitte dieses Collier sehen, dann sagt es hinter mir plötzlich, sind Sie nicht.
Und dann sagst du ja oder sagst du nein?
Kommt drauf an. Also ich habe mich auch schon verleugnet, ganz knallhart. Gesagt, nein, da müssen Sie mich verwechseln, kenne ich nicht. Und manchmal lächle ich nur, meine Güte, ja.
Du hast angefangen, zumindest sagt man das, vielleicht siehst du es ja anders, irgendwie mit Kleinkunst. Also Kleinkunst, oder was ist für dich Kleinkunst?
Ihr wollt hier jetzt alles gerade in Schubladen packen. Ja.
Oder aufbrechen. Wir lassen sie von dir aufbrechen.
Naja, was ist Kleinkunst? Kleinkunst ist alles das, was es nicht nach Hollywood schafft. Ne? Also, ja, sag ich mal, das Feuilleton hat sich immer wieder daran abgearbeitet. Ist es nun Kleinkunst oder ist es Hochkultur? Das ist ja sozusagen der Gegensatz. Aber was weiß ich? Meine ist Tischtennis, Kleinkunst und Fußball Hochkultur oder was?
Letztendlich immer auch Sicht des Betrachters. Und jeder empfindet das wahrscheinlich auch anders.
Ja, ich meine, es ist ja so, auch in den öffentlich-rechtlichen Feuilletons und so, es wird natürlich immer alles das wahnsinnig bewundert und angebetet, was gut sells, ne? Mhm. Sex sells immer noch am besten, aber dafür wird auch nicht wieder drüber geredet. Ne?
Aber immer mehr.
Ja, aber in vielen Feuilletons nicht.
Ach so, ja, okay.
Ja, aber es ist auf jeden Fall nach Verkaufszahlen, nach Besucherzahlen, nach welches Wembley-Stadion ist jetzt wieder gefüllt worden, von wem. Danach wird so eine Wertung vorgenommen. Das geht mir manchmal auf den Senkel, weil irgendwie, weiß ich auch nicht. Es ist, was ist der Grund, wenn ganz viele Leute irgendwas hören oder mögen, ist das eine Wertung, dass es nun gut ist oder nicht? Ich kann das immer nicht alles so nachvollziehen.
Du warst jetzt oder bist auf der Bühne, du hast Film gedreht. Was ist so, wenn du zurückblickst auf die letzten, wir haben gerade gesagt, 40 Jahre fast, das, was am meisten Spaß macht oder sagst, damit verbindest du dich am meisten?
Das ist über 40 Jahre.
Oder über 40 Jahre?
45.
Das kann ich gar nicht sagen. Weil es ist auch, am Anfang war es eine völlig andere Nummer als jetzt. Also jetzt in Düsseldorf spiele ich in einem Stück über Oscar Wilde mit. Ein sehr trauriges Stück eigentlich. Und ich habe so verschiedene kleine Rollen da. Und ich mache einfach so mein Ding und das macht mir wahnsinnig Spaß. Also früher hätte ich es ganz anders gemacht, da wäre ich aufgeregt gewesen, dies und jenes. Und jetzt mache ich einfach meinen Text und gehe dahin. Und die jungen Kollegen kriegen den Mund nicht zu, weil man einfach ist. Das ist zum Beispiel etwas Schönes, was man nach all den Jahren einfach hat. Ne? Man geht raus und ist da. Und es ist eigentlich so gar nicht so wichtig, was man wie doll man jetzt den Text macht oder sowas, sondern das Publikum, weiß ich auch nicht, das springt einfach auf dieses Sein an. So. Und das macht Spaß. Es ist schön, wenn man einfach da sein kann und man weiß, die Leute sind total fasziniert und hören zu. Das haben auch manchmal junge Kollegen. Es ist auch vielleicht ein Talent, ich weiß es nicht. Aber früher hätte ich viel mehr darüber mir Gedanken gemacht, wie wirke ich jetzt und was ist das jetzt alles und talala. Das ist irgendwie nicht mehr so. oder auch bei den Chansons oder bei den Liedern. Ich kann Liebeslieder oder Balladen singen, dass der Saal knietief in Tränen steht und fühle nichts dabei. Das hätte ich früher auch nicht, ich wäre mitgestorben. Mhm. Aber fühle nichts, will einfach nur sagen, das ist so, ich weiß genau, wie es geht. Ja, das ist wahrscheinlich das Virtuose, wie wenn jemand ganz toll Geige spielen kann oder sonst was. Man weiß genau, welche Nuance was tut. Das macht mir eigentlich dabei Spaß. Dass man wirklich also das zum Exzess ausreizen kann, so ein Lied mhm. mit der Stimme. Und was auch die Stimme für ein fantastisches Instrument ist, ja. Mhm. Also das macht mir oft auf der Bühne mehr Vergnügen als manchmal das, was ich gerade singe. Sondern das Wie oder wie man es macht, das ist immer noch der große Spaß. Mhm.
Kam das mit der Zeit und das vielleicht auch der Vorteil gegenüber jungen Darstellern?
Ja, schon. Ja, vielleicht haben andere Leute das auch viel früher. Wenn ich Amy Winehouse höre, denke ich, die hat das schon mit 25 gehabt und Janis Joplin auch. Aber naja, ich musste etwas länger üben.
Aber Amy Winehouse, ich kenne sie natürlich nicht, aber würde ich denken, die hat es schon auch sehr extrem gefühlt in dem Moment.
Bestimmt.
Was sie ja auch dann vielleicht ein Stück weit kaputt oder wie auch immer krank gemacht
ja,
hat.
Ja, aber sie war auch, glaube ich, weil sie auch von der Ausbildung her sehr getriezt war. Wusste sie genau auch, wie sie was mit der Stimme erzeugen kann, ja. Mhm. Aber ja, sie waren sehr, wenn ich so ihre Auftritte sehe, denke ich ja, die stirbt fast vor Angst irgendwie. Das kaschiert sie sehr gut, aber es gibt einen Live-Mitschnitt, wo sie irgendwie rumläuft auf der Bühne und man denkt, sie hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich glaube, das war dieser Übersprung, dass sie da nicht weiß, wie sie sich lassen soll. Aber das ist so eine der Künstlerinnen in den letzten Jahren, wo ich endlich mal wieder dachte, als ich sie das erste Mal im Radio hörte, dachte ich, wow, endlich mal wieder eine schmutzige Stimme, nicht diese ganzen weichgespülten, geklonten Langweiler. Ja, traurig, aber manche wollen die Götter nicht länger.
Wenn du Chansons auf der Bühne singst oder einfach dein Konzert im Tippi in der Bei der Vernunft oder wo auch immer in Deutschland und der Welt, dann ist ja auch ein großes Merkmal, sind deine Geschichten, deine Erzählungen, deine Erlebnisse, also alles, was zwischen, man muss jetzt so sagen, alles, was zwischen den Liedern passiert, weil das ist nicht einfach nur ein Text, sondern also es kann alles sein.
Genau, Otto Sander kam mal in die Garderobe zu mir, der kam öfter in die Konzerte und dann hat er schon gut eine Rotweinflasche halb leer. Kam rein und sagt, oh, Roger, du machst immer einen, erzählst eine Scheiße die ganze Zeit und die Leute toben, ich verstehe das.
Aber ist ja wirklich so, Machst du das, kommt das spontan oder wie viel ist davon irgendwie geplant oder?
Nein, die ersten Jahre habe ich alles aufgeschrieben. Das war dann wahnsinnig stressig, weil dann stand ich auf der Bühne und habe natürlich Schwitzanfälle gekriegt, dass mir jetzt nicht mehr alles einfällt, was ich aufgeschrieben habe. Und mit den Jahren irgendwann wird man virtuos da auch. Und heute mache ich mir so, wenn es hochkommt, noch ein, zwei Stichworte auf den Zettel, auf die Songlist zwischen die Lieder. Und dann weiß ich ungefähr, was es gibt.
Umso wichtiger ist ja denn, dass der Pianist, wer auch immer der dann gerade ist, mit dir so eine Verbindung hat, dass er sie sofort weiß, wann ja, geht's weiter, weil...
Außer Terry gibt's da ja niemanden, der das wirklich so könnte.
Wie hat sich da die Zusammenarbeit in den Jahren intensiviert oder wie ist man da so abgestimmt? Wächst man da wahrscheinlich extrem zusammen?
Ja, schon. Aber wir sind ja nach 20 Jahren irgendwie gestrandet, weil da hatte ich dann genug... Ihn hat das damals überrascht, dass ich mich getrennt habe. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, wir spulen nur noch ab. Und das war für mich immer ein Horror. Also wenn es seine Lebendigkeit verliert. Und was ist jetzt, was ich jetzt sage, dass ich manchmal die Lieder nicht mehr so fühle oder mitfühle oder so, das ist trotzdem eine große Lebendigkeit, weil das Singen ist einfach sehr lebendig. Es ist eine sehr lebendige Angelegenheit. Aber früher musste das alles noch mehr mit der Welt und dem Leben und mit mir übereinstimmen auf der Bühne. Das war auch dann mühsam natürlich noch. Es hat manchmal viel Energie und Seelenkraft gekostet. Genau, und dann habe ich gemerkt, das ist alles nur noch, wir bedienen sozusagen das Format selbst, so ohne Leben. Und das war auch gut, weil dann habe ich ja 10 Jahre mit Jazzmusikern hauptsächlich gearbeitet. Und das war auch sehr spannend, weil es war wahnsinnig mühsam. Und bei den ersten Proben fürs erste Programm mit der Band, das waren 4 gestandene Hetero-Männer und es gab immer nur Krach, wer die 1 macht und
wer lauter spielen darf.
Genau, auch der Suche nach der ewigen 1, habe ich dann gesagt, werden wir das Programm nennen. Und dann saß ich irgendwann nach einer Probe allein zu Hause und habe gedacht, oh Gott, mache ich das jetzt weiter oder so. Und dann dachte ich, ja, das macht mehr Spaß, als irgendwie wieder noch was anderes zu machen.
Aber es war tatsächlich eine sehr, für mich eine sehr interessante Reise, ein schöner Ausflug in ein ganz anderes Genre halt einfach. Und du hast dich auch nicht, du hast, als Giorgetti war es schon, ne? Aber du hast dich ja auf der Bühne auch als Mann präsentiert und nicht mehr in dem schwarzen Kleid, wie man es kennt.
Ja, zwischendurch im Hosenanzug, ne? Genau. Das hat die Leute auch verwirrt. Es kam natürlich auch neue. Ich habe ja immer das Glück gehabt, in all den 45 Jahren, dass immer junge Leute auch wieder kommen zu mir, ne? Die mich neu entdecken. Also
die werden von den Alten dann mitgeschleppt. So war ja, bei mir auch.
Genau, aber das ist trotzdem verrückt, wenn ich das dann manchmal so mitkriege, dass es immer noch die U20 und Ü20 auch in die Konzerte kommen. Und die haben das, als ich mit der Band angefangen, die hatten vorher das andere mit Harry gar nicht gesehen. Die kannten dann nur das, ne? Und da hatte ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht und hab gesagt, ja, stimmt. Die haben gesagt, dann danach, oh, jetzt nur mit Pianist, wo ist denn die Kapelle? So.
So geht's mir immer mal wieder mit Coversongs. Du singst ja auch viele Lieder von anderen. Und es gibt ganz viele Lieder, die ich eigentlich von dir kenne und dann später erst mitbekomme, aha, der Ursprung ist ja ganz woanders irgendwie. Ja. Ob das jetzt Brecht, Weil oder wie auch immer ist, irgendwie als erstes, gerade als Jugendlicher, habe ich jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwie Brecht
ja,
gehört.
Ja, aber mit den Brechtsern, das war besonders lustig. Es war Baja, Johnny, und das war noch irgendwas anderes. Da kamen dann auch Leute manchmal nach der Show zu mir und sagten, das war ein Wahnsinnsong, wann hast du den geschrieben? Ich habe gesagt, nee, den habe ich gar nicht geschrieben. Ach so. Das haben die Leute dann mit mir irgendwie zusammengebracht. Also es war dann für die war, dass ich diese Lieder.
Weil du halt genau so auch, wie du sagtest, irgendwie, du hast es geschafft, dein Publikum zum Heulen zu bringen, zum Toben zu bringen, zum Kreischen, Himmel hochjauchzen, was auch immer, irgendwie, du hast eigentlich ja das Publikum in deiner Hand gehabt und alle sind dir blind gefolgt und haben einfach nur einen Abend voller Höhen und Tiefen gehabt.
Ja, na das ist schön, genau. Und ich bin trotzdem, irgendwie hatte ich nie die Intention zum Startum. So, das hat mich irgendwie
aber zur Diva
so interessiert. Oder? Zur Diva schon, aber das ist was anderes.
Ja.
Welche Diva hast du denn kennengelernt, außer?
Außer mir?
In den 45 Jahren.
Die Knef habe ich mal kennengelernt. Das war auch eine ausgewachsene Diva. Aber sehr herzlich.
Mhm.
Aber da kam man auch nicht näher dran als einen Meter, so von der Aura her. Aber eine herzliche Frau habe ich also in Erinnerung. Und was habe ich denn noch für Diven kennengelernt? Man vergisst es auch irgendwie. Ich habe so auf VIP-Status oder auf Prominenz irgendwie nie besonders viel gegeben.
Gibt es keinen Diven Circle oder so? Eine Diven WhatsApp-Gruppe oder so.
Ja.
Aber wer hat dich früher inspiriert? War das dann Knef oder wer war so dein Vorbild in deiner Jugend,
Knef,
bevor du losgelegt?
Ich mochte, so wie sie singt, nie so sehr, aber ich fand, dass sie eine tolle Dichterin ist. Hm. Sie hat schöne Texte geschrieben, schöne Lieder.
Ja.
Aber das war auch die Zeit, die Vertonungen waren zum Teil gruselig. So dieses 60er, 70er Jahre Schlubibubibubs fand ich immer ein bisschen öde. Eigentlich schade, dass da keine besseren. Die hätte mal Udo Jürgens fragen sollen, aber ihr ein paar Texte vertont. Der hat ja auch für Alexandra. Udo Jürgens war zum Beispiel, finde ich, ein toller Musiker.
Ja. Alexandra war auch eine große. Alexandra war auch eine große Künstlerin, finde ich.
Ja, na, die hatte auch dieses gewisse Etwas, egal was die sang, man war sofort dabei irgendwie. Ja. Da gibt's immer, Hans Albers ist auch so jemand, ne? Mhm. Der hat einen Mist gesungen zum Teil und man ist zu Tränen gerührt. Das ist schon doll. Naja, dann natürlich, Janis Joplin war immer ein großes, großer Stern. Und auch als Mensch, die war einfach schon besonders. Die hatte ja jetzt vor 2 Jahren oder wann das war, irgendwie 100. Geburtstag oder sowas. Mhm. War schon die 80, nicht 100. Und da war nochmal auch ein großes, so ein Nachtfeature über sie im Radio. Und das ist schon spannend, also vieles wusste ich gar nicht. Es gibt ja auch wenig Interviews oder wo sie irgendwie als Mensch in Erscheinung tritt, aber wenn war immer, hat sie immer irgendwie schöne Sachen gesagt, weil sie auch so jung noch war, ne? Also, aber schon sehr jung und sehr. Mhm. Genau, naja, Maria Callas ist natürlich auch so eine besondere Stimme, die man unter Millionen erkennt. Und das finde ich irgendwie auch bezeichnend. Also so Stimmen, die man einfach sofort erkennt. Hm. Ich habe vorgestern oder wann, von den neuen Stars bin ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden, aber da war ein Lied und ich dachte, ach, nicht uninteressant, aber irgendwie gut singen kann sie auch nicht. Und war das Lady Gaga.
Ja.
Und da musste ich so lachen und hab gedacht, ja genau, ich bin wirklich raus aus dem ganzen Hype. Ja, ich weiß nicht, also ich finde, nach Amy Winehouse hat es für mich im Moment so in der Radiolandschaft kaum jemanden gegeben. Und dann, ich bin ja viel Radiohörerin und dann immer diese Länge, die Lieder werden immer länger und immer schlechter. Mhm. Manchmal sitze ich hier und denke, Kinder, das war jetzt 5 Minuten, Da hat man ja schon bei den Beatles einen Krampf gekriegt, wenn die das länger als 4-mal gemacht haben.
Wenn man sich die Chanson-Szene mal anguckt, würdest du sagen, das gibt oder gab mal eine Berliner Chanson-Szene?
Ja, auf jeden Fall.
Gibt oder gab?
Das kann ich nicht sagen, weil ich wirklich raus bin aus dem ganzen Betrieb. Aber ich finde zum Beispiel, Cora Frost ist auch eine Wahnsinnssängerin. Mhm. Ich finde, die ist auch viel zu wenig wahrgenommen. Mhm. Also für mich ist sie immer so ein bisschen so eine deutsche Gianna Nannini. Oder so eine von den großen Französinnen, weil die hat auch dieses Ureigene in der Stimme. Ja, ich schimpfe immer mit ihr, dass sie nicht mehr singt. Aber sie ist auch so ein Mensch, die sich irgendwie schnell langweilt und die sich immer wieder selbst neu erfinden muss. Deswegen ist sie immer so auf allen möglichen Bühnen und Gassen und in allen möglichen Genres zu finden. Aber das ist, finde ich, schon eine sehr ungewöhnliche. Und Susanne Betancourt ist natürlich auch was Besonderes. Bei ihr finde ich vor allen Dingen als Dichterin auch. Ich finde, die hat auch schöne Texte geschrieben. Und Cora schreibt auch schöne.
Hat ja auch eine ganz eigene Stimme. Also sind ja beide Künstlerinnen, die.
Und ansonsten weiß ich nicht, was gibt's denn noch?
Aber hast du das Gefühl, dass es eine Berliner Chanson-Szene gibt? Also, oder ich frage deshalb, weil die Wahl der Vernunft ist ja schon so die Berliner Chanson-Szene oder der Ort der Berliner Chanson-Szene, jedenfalls für mich immer gewesen und eigentlich immer noch.
Naja, die Merling zum Beispiel ist natürlich auch so eine dolle Sache.
Ja.
Ne? Also die kann auch richtig gut.
Aber ist sie,
sehr speziell.
Gehört sie zur Chanson-Szene, so wie es früher mal war, mit Malediva, Cora Frost, Tim Fischer und, finde ich, hat sich das so, das gibt keinen wirklichen Nachwuchs des klassischen deutschen Chansons.
Ja, vielleicht müssen erstmal ein paar von uns alten Kühen sterben, dass die neuen dann richtig zum Tragen kommen. Ich meine, ich gehöre jetzt in einer Generation, die sozusagen das Chanson wieder reanimiert haben. Mhm. Meine erste tolle Kritik war im Wiesbadener Kurier 1983 oder so. Da habe ich in Frankfurt am Tatt gespielt, gesungen und da war die Überschrift die Wiedergeburt des deutschen Chansons. Und ich habe das damals gar nicht so, habe ich gedacht, was ist denn das für ein komischer Titel? Aber im Nachhinein verstehe ich das, ne? Ja. Dass der irgendwie gedacht hat, aha, guck mal, da sind Sachen, weil es war auch eine wilde Mischung von Zara über Brecht, über was für eigene Sachen. Und Thomas Hermanns hat das auch mal gesagt, ich war für ihn so die Wiederauferstehung des deutschen Chansons, als er das die ersten Male gehört hat. Aber ich selber, ich habe die Sachen einfach gemacht. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob ich jetzt eine Inkarnation oder Wiedergeburt oder weiß der Geier was bin. Ich wollte einfach singen und umtoben.
Ja. Wie hat sich dein Blick auf die Berliner Kulturszene im Allgemeinen in den letzten Jahren entwickelt? Also ist es die Stadt der Kultur? Hat sich, ist es eher besseres Gefühl oder waren die Zeiten in den 80ern in West-Berlin schon aufregender?
Naja, also die West-Berliner Zeiten, habe ich das Gefühl, die werden einem etwas überbewertet, weil es war auch ein Dreckloch irgendwie und so eine Brüterei im eigenen Sumpf. Im Bett mit all den Fleischersöhnen aus Pirmasens. War schön, aber ja, das war alles gut. Man war jung, das muss man auch bedenken. Also ich finde, man kann nicht sagen, die Zeit war so und so. Da war ich halt auch einfach ein heißer Feger. Jetzt bin ich eine alte Kuh und natürlich ist die Welt zu mir anders und ich bin anders zu der Welt. Also kann ich da kein Urteil irgendwie sagen, das war früher besser oder ist jetzt, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn man jetzt die jungen Leute fragt, sabbern sie auch und sagen, boah, so geil, voll geil, oh, geil. Und es gibt ja immer noch reichlich, ich habe ja immer noch Studenten in München, unterrichte ich an der Falkenberg-Schule. Und die sind dann im Herbst in Berlin immer für dieses AFO, das ist dieses Vorsprechen für die Intendanten, Dramaturgen, blablabla. Bla bla. Das ist dann im BAT von Ernst Busch da in Prenzlberg. Und da war ich jetzt gerade vor 14 Tagen. Und das war natürlich bumsvoll mit jungen Leuten. Ne? Also alle, die gerne Schauspieler werden wollen, alle, die schon dabei sind. Und die Konkurrenz ist groß und schäbig und gucken alle, was machen die anderen. Und da bummerte schon der Saal, so ist das nicht. Ne? Ich bin auch öfter im DT und gucke mir Vorstellungen an und bin auch oft sehr begeistert, wie divers und vor allen Dingen wie jung da das Publikum ist. Ne? Und auch wie die mitgehen und wie die sich auch von schlechten Stücken begeistern lassen.
Ich find's immer,
meine jungen Freunde sagen immer, mit dir kann man nicht ins Theater gehen, du meckerst nur rum. Ich sage, ja. Deswegen gehe ich auch am liebsten allein mit Sonnenbrille und Perücke und Mecker vor mich hin.
Ich finde, das ist ein guter Moment. Wir haben eine kleine Rubrik, unsere Berlin-Rubrik. Die erste Frage lautet, wie viele Sterne würdest du aktuell Berlin denn geben?
Fangfrage. Wie viele Sterne von was?
Das kannst du frei entscheiden. Und da antworten auch immer alle unterschiedlich.
Ja. Ich weiß nicht. Ich sitze hier in meinem südlichen Spandau und bin glücklich. Ich kann keine Sterne verteilen. Sollen andere Leute machen.
Aber wie wohl fühlst du dich in Berlin? Oder bei Berlin?
Na, so wohl, dass ich immer einen Koffer gepackt lasse.
Ah ja.
Aber ich bin eh ein Zigeuner, also ich reise gerne ab. Ich komme auch gern wieder an. Nein, es ist schon okay. Ich meine, im Moment ist die politische Großwetterlage auch sowieso nicht so doll. Da kommen die Stadtteilgefühle nicht so sehr zur Geltung.
Und wenn du für einen Tag Bürgermeisterin von Berlin sein dürftest, was würdest du aus dem
Ein Tag machen? Wird nicht reichen bei dem, was alles zu tun ist.
Aber was würdest du anschieben? Was würdest du als erstes angehen wollen? Oder sagen wollen oder entscheiden wollen?
Ich würde erstmal eine wahnsinnig knallharte Reform im ganzen Verwaltungswesen machen. Ich würde, glaube ich, erstmal alle entlassen und dann wieder neu einstellen machen. Und vor allen Dingen, ich würde die Bezirke, so wie sie jetzt bestehen, in dieser Form auflösen. Ich finde, das ist alles kontraproduktiv. Also man müsste mal grundsätzlich hier in Berlin neu abklären, wer hat hier eigentlich welche Zuständigkeiten. Weil es ganz oft passiert, dass gar nichts mehr geht, weil der Senat sagt so, der Bezirk sagt nö, und dann ist Patt. Und es gibt ganz viele Vorschriften, auch Regelungen, die sich derartig widersprechen und sich blockieren und keiner löst es auf. Also junge Verwaltungsbeamte, die aus der Ausbildung kommen, gehen nicht nach Berlin, weil sie sagen, wir haben hier keine zuverlässigen Zukunftschancen. Ich habe Finanzschwerpunkt studiert, komme hierher und muss plötzlich in die Sozialbehörde und das will ich nicht. Mhm. Da kann ich nicht aufsteigen, weil die dann sagen, nee, aber nach ihren Studiendingern sind sie ja Finanz, also das können sie hier nicht weiterkommen. Und so Sachen, ne? Das ist alles. Die Administration Müller hat ja irgendwie noch so eine Kommission gehabt, die das untersucht hat. Und diesen Bericht habe ich mal im Internet ja hochgeladen, gelesen, sehr mühsam, aber einem fällt danach gar nichts mehr ein. Ne? Weil sie benennen alle diese Probleme und es passiert gar nichts. Und das finde ich in Berlin wirklich schwierig, weil das auch immer so haarscharf wirklich an finsterster Korruption ist, also innerhalb von diesen Verwaltungsstrukturen, ne? Und so mafiös und so seilschaftenmäßig daherkommt. Zum Beispiel, wenn man mal guckt, die Piratenpartei, die ist ja mit sehr hehren Ansprüchen angetreten. Und die haben ja auch diesen BER-Untersuchungsausschuss losgetreten. Und ich habe, da gab es einen, der hat es jeden Tag einen Blog geschrieben über diese Arbeit im Untersuchungsausschuss. Mhm. Und das war unglaublich. Ja? Der hat es ganz unemotional geschrieben, aber es war wie ein Krimi. Dann hatte er irgendwo, ich weiß nicht, Reinigen oder was, Akteneinsicht für irgendein Auftragsdings. Dann kam er dahin, dann haben sie ihn nicht reingelassen. Dann ist er zum Gericht, hat sich eine einstweilige Verfügung geholt, dann mussten sie ihn reinlassen, dann waren die Akten weg. So Sachen, ne? Ich meine, das war vor 10 Jahren oder was? Da denkst du irgendwie, das ist so eine Geschichte aus den 20er Jahren oder sowas. Also aber nein,
Krimi.
Das ist jetzt, ne? Und diese ganze Nummer der Untersuchungsausschuss war auch von den Ergebnissen wirklich verheerend und hatte keine Konsequenzen, ne? Wenn ich jedes Mal, wenn ich denke, 6 Milliarden für diesen Mistflughafen, also ne, der würde gerade mal Osnabrück zur Ehre gereichen, kriege ich eine Krise. Wie viele Schulen hätte man damit sanieren können und sonst was für ein Zeug noch bauen und machen können? Ehrlich, ätzend.
Mit dem Blick von außen sind halt auch manche Bezirke so groß wie manche Kleinstädte oder mittelgroße Städte in Deutschland. Und andererseits
also Spandau ist so groß wie Kassel, ne?
Ja.
Also irgendwie.
Und Pankow ist ja auch mit Weißensee und Prenzlauer Berg.
Ja. Mhm. Ja. Also es sind schon auch einige Herausforderungen, glaube ich.
Und unterschiedlich vor allen Dingen ja auch, komplett unterschiedlich.
Ja, aber es brauchte wirklich eine Strukturreform, ne? Dass man müsste nur mal klare Verhältnisse schaffen und sagen, okay, wenn jetzt die Bezirke das letzte Wort haben, dann wollen wir das jetzt so regeln, dann können wir aber auch den Senat abschaffen. Dann wollen wir keinen regierenden Bürgermeister mehr. Dann gibt es immer eine Bezirksbürgermeisterversammlung für Landesgeschichten.
Ja.
Keine Ahnung. Und das finde ich manchmal sehr lästig, weil es wird immer mit geguckt, mit Rom und Paris, die ja auch große Probleme haben und die beide doppelt oder dreifach so groß sind wie Berlin. Aber guck dir mal die Pariser Bürgermeisterin an, da haben auch am Anfang alle gesagt, ah ja, Madame lalala, ne? So leck mich. Und was ist jetzt? Gehst du Champs-Élysées ohne Autos, ja? Mhm. Sie hat da Tabula Rasa gemacht und hat letzten Endes bei den Bürgern nur offene Türen eingerannt. Die SUVs aus der Stadt rausgeschmissen. Die hat unglaublich viel Zeug einfach durchgezogen, dass erstmal alle Schnappatmung kriegen. Mhm. Und dann haben sie alle gemerkt, oh, ist ja super, ne?
Ja.
Und es gipfelte eigentlich in diesem wunderschönen Eröffnungsspektakel von der Olympiade, wo ich gedacht habe, guck mal hier. Und wenn ich jetzt nach dieser Meckertriade bedenke, dann kriegt Berlin gar keinen Stern.
Okay. Nein, nein. Aber wir haben.
Also jedenfalls von der Administration.
Okay.
Und die Menschen, ja, die kriegen 10.
Ja. Findest du die Berliner als besonders herzlich?
Ich finde die Berliner als besonders, wie soll ich mal sagen, menschlich.
Mhm.
Also ich kenne keinen Ort, wo das so, finde ich, ist Leben und Leben lassen. Das ist hier in Berlin wirklich. Das war schon noch zu Westberliner und auch, ich habe ja auch Ostberliner Freunde gehabt. Das war in beiden Stadtteilen ähnlich. So der Bio-Berliner, der guckte sich erstmal die ganzen durchgeknallten Zuwanderer an und ließ die alle machen, aber das wurde nie kommentiert, so wirklich. Ne? Und wenn das nette Leute waren, dann war das okay. Und wenn die blöd fanden, dann war es auch, sagte man auch nichts.
Das ist aber jetzt schon wieder versöhnlich. Und wir haben noch eine dritte Frage. Gibt es einen Ort, ein Secret Place, nennen wir es immer so ein bisschen, der es besonders auszeichnet, den du besonders gerne magst? Wenn du jetzt nicht hier bist, im schönen südlichen Spandau?
In Berlin. Na, ich lebe ja hier am Rande der Rieselfelder und das ist wirklich luxuriös. Also ich liebe das, hier spazieren zu gehen. Genauso wie an der Havel spazieren zu gehen, das finde ich einfach auch sehr schön. Bin gerade sehr aufgeregt, es gibt vor Klado, gibt es so eine uralte Schrebergartensiedlung direkt am Ufer. Und die soll jetzt abgerissen werden wegen Renaturierungsprogrammen. Also man will einfach in Klado irgendwo noch neue Baugrundstücke auf der Wiese aufnehmen. Das regt mich wahnsinnig auf, weil es regt eigentlich alle hier auf. Und mich regt es besonders auf, weil der jetzige Bürgermeister auch noch aus Klado ist. Kann ja auch mal ein Spandau und Machtwort sprechen und sagen, nee Kinder, das wollen wir jetzt mal nicht abreißen hier. Das ist so schade, weil man geht da lang und freut sich einfach an diesen ganzen Gärten und an den Menschen. Ist nett. Das ist auch nie überlaufen. Und kein Mensch versteht, warum das weg muss. So. Ja. Also das ist ein schöner Ort, weil man kann bis Potsdam über den See gucken. Da bin ich gern. Das ist nicht so Berlin irgendwie, aber oder ich fahre auch gerne mal nach Wannsee rüber und setze mich in den Garten von der Villa Liebermann. Das finde ich auch so einen magischen Ort. Das habe ich sehr gern.
Inspiriert dich als Künstlerin Berlin oder ist es egal, wo du wohnst?
Naja, mich hat immer irgendwas inspiriert.
Aber es muss nicht Berlin sein, oder? Also,
nein, in den 80ern Hamburg war ich immer ständig in Paris. Und anstatt Französisch zu lernen, habe ich mich nur rumgetrieben.
So, so. Aber du kannst auch Französisch, oder?
Okay. Von wo man guckt. Ja, nein, oder dann irgendwann habe ich Rom entdeckt, dann war ich begeistert von Lissabon. Wien hat mich auch immer sehr angetörnt, London gar nicht.
Aber London hast du erlebt, in Wien hast du in Wien auch erlebt?
Na, ich war sehr viel in Wien in den 80er Jahren zum Singen. Damals in der besetzten Rosalila Villa gewohnt. Matratzenlager. Mit Burgenländern.
Ich würde gerne noch zu einem weiteren Thema kommen. Du bist 2023 im Bundestag, konntest du bei der Gedenkveranstaltung am 27. Januar teilnehmen. Wie war das für dich?
Das war ganz wichtig. Und das war ja auch was ganz Besonderes.
Ja.
Ja. Weil das war irgendwie so überfällig. Also nicht, dass ich das jetzt gemacht habe, aber dass einfach die NS-Opfer, die Homosexuellen, in dieser Form gewürdigt wurden. Das war überfällig. Das haben übrigens nur der Bärbel Bas zu verdanken, weil diese Initiative, die das letzten Endes durchgezogen hat, also ein sogenannter LGBTQ-Network-Clique. Das war eine große Truppe. Die haben das seit 10 Jahren versucht, aber Lammert wollte es nicht, Schäuble wollte es nicht. Die haben immer nur abgewunken. Und die Bass hat gesagt, aber sofort. Und es war ein Riesenerfolg, also auch für die Menschen. Ne? So. Das war sehr gut.
Ja, und wichtig.
Das war wichtig, genau. Das war wichtig, einfach zu sagen, so, meine Damen und Herren, this is the point. Ne? Und jetzt dieses Jahr als Frau Klöckner irgendwie als neue Bundestagsweinkönigin, da die Fahne nicht am CSD auf den Dom oben stecken wollte, da habe ich mich irre aufgeregt. Und wenn Merz dann noch sagt, wir sind doch kein Zirkus, da könnte ich ausrasten. Ja? Das ist ja wie eine Backpfeife für ganz viele Millionen Menschen in diesem Land. Es geht ja nicht nur um die LGBTQ-Dingsgemeinde, Community, sondern es geht ja um alle Menschen, die frei leben wollen. Weißt du, das ist irgendwie die. Und es ist nur diesen einen Tag, wenn die Gewalttaten gegen Schwule und Lesben um 40% zugenommen haben letztes Jahr, dann ist es doch klar, dass man da für den einen Tag so eine Fahne oben mal draufstecken kann und sagen, ne, wir sehen euch. So.
Gibt ja auch gar keine Begründung, das einfach nicht zu tun. Also warum nicht mehr, ne? Also
ja. Ich weiß gar nicht, hatten sie gestern an dem Femizidtag eine orange Fahne auf dem Reichstag stecken? Ich habe nicht drauf geachtet.
Nee.
Nicht?
Nee.
Nee, Frau Klöckner will ja ein ordentliches Haus. Und jetzt hat sie auch noch gesagt, Deutschland ist der Puff Europas. Genau, und geht dann im knallroten Kleid zu einer Beerdigungsfeier. Super.
Gut, kommen wir von der Politik zu einer weiteren Rubrik, die wir haben. Die Rubrik ohne Namen, denn wir haben eine kleine Tradition, dass immer der Gast, der vor unserem nächsten Gast da ist, immer ein kleines Geschenk mitgibt. Und Felix hat das wieder mit dabei und das geht an dich. Oh. Beschreib gerne, was du siehst oder was du gerade tust.
Erstmal habe ich hier einen weißen DIN A5 Umschlag. Ich meine, es ist ein noch viel größerer Umschlag.
Das ist aber noch nicht das Geschenk.
Aha, es ist eine CD von Elke Brauweiler.
Ganz analog.
Super. Ist Musik, oder?
Genau, ist Musik. Wir waren vor dir zu Gast bei ihr, auch zu Hause, irgendwie von Elke Brauweiler. Und sie hatte um die 2000er rum ein Berlin-Hit, Als es passierte, hieß der, mit ihrer Band Paula. Und war auch sehr spannend. Aber jetzt kannst du es hören, beziehungsweise ist, glaube ich, gar nicht auf der CD drauf, aber das hat sie uns quasi mitgegeben. Die wissen ja immer nicht, die Gäste, wie wäre es der nächste Gast. Das heißt, wir werden dich, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben, quasi auch noch nach einem Geschenk für den nächsten Gast fragen, was hier vielleicht irgendwo einfach rumliegt oder dir einfällt.
Wann habt ihr denn den nächsten Gast? Im neuen Jahr, oder?
Nee, der nächste Gast. Also eine Aufnahme, wir können sie auch einfach mal droppen, wie man so schön sagt, neudeutsch. Der nächste Gast, die Aufnahme ist heute. Wir fahren heute quasi noch, aber wir verraten natürlich nicht, wohin und zu. Ja, wir Luder. Ja, wir haben.
Mehr wie zwei geht aber nicht am Tag.
Ja. Mein Freund, der Gigolo auch.
Also da würden wir uns freuen, wenn du, kann ganz spontan sein, das kündigen wir vorher auch immer nicht an, sondern es ist immer ganz, ganz interessant, was unseren Gästen dann entsprechend einfällt. Ich würde gerne auch, oder gib uns doch mal einen Ausblick, was steht in nächster Zeit bei dir noch an? Geht's wieder auf die Bühne, geht's auf Tournee?
Genau, ich habe jetzt noch ein paar Konzerte, jetzt Düsseldorf, Hamburg, Berlin, noch vor Weihnachten und dann nochmal Theater in Düsseldorf und dann ist erstmal Winterpause. Mhm. Und im Februar geht's hier in Berlin weiter. Ich mache ja nicht mehr viel. Ja, bin ja schon Rentner.
Aber gibt es noch irgendwas, was auf so einer Wunsch- oder To-Do-Liste für dich ist, irgendein Projekt, was du gerne noch mal mitmachen, umsetzen? Routen
möchte. Nein, ich habe nichts. Ich bin auch, deswegen werde ich auch nicht mehr eingeladen. Ich habe keine CD, keine Bücher, keine Gemälde, keine OPs. Ich habe nichts, was ich gerade erlebt habe, was ich erzählen könnte.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das erzählst du ja auf der Bühne, erzählst du ja schon irgendwie viel immer.
Naja, aber manchmal, wenn man so die Sendung hört, dann denkt man, ja, jetzt ist ja irgendein Gast, der hat gerade eine CD und der andere hat ein Buch und die haben alle wieder so Sachen. Manchmal denke ich, wozu zahle ich eigentlich Gebühren? Es ist eine einzige Promotungsveranstaltung in diesen Einladungssendungen.
Na, sonst bekommt man halt nicht die Künstler, ne, in die Sendung. Die kommen ja quasi, um was zu promoten. Die kommen ja sonst vielleicht gar nicht zur Sendung.
Ja, die sollen doch alle zur Hölle fahren mit ihrem Müll.
Aber
wenn sie sonst nichts zu sagen haben, ein Buch oder eine CD oder irgendwas brauchen, schade, schade, schade.
Aber ich muss gestehen, bei mir steht hier in meinem kleinen Büchlein, wo so ein paar Notizen und Fragen verzeichnet sind, steht auch die Frage, du hast schon sehr, sehr lange keine CD und keine Lieder veröffentlicht.
Nein, es wird wahrscheinlich auch nie wieder was geben.
Und mir fällt das immer auf.
Weil es lohnt sich alles nicht, ne? Das ist teurer, ja, okay, das zu machen, als es kauft ja kein Mensch mehr.
Ich würde es kaufen. Aber
ja, okay, es gäbe sicherlich ein paar. Also wir haben jetzt überlegt, dieses Jahr, Terry und ich, ob wir nochmal so eine Ladung schönste Lieder irgendwie, die auch noch nicht auf CD oder so sind, ob wir dann doch nochmal eine machen. So. Aber ich war nie ein großer Fan von Studiosachen. Also wenn, würde ich das sowieso nur live machen als Mitschnitt, weil das irgendwie immer besser spackelt mir, bei mir jedenfalls.
Nochmal in der Oper oder im Schillertheater. da gibt's ja genug Beispiele.
Ja.
Oder bist du schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff aufgetreten tatsächlich?
Ja, wir haben mal auf mein Schiff hier die Emiratenrunde gemacht. Es war sehr lustig, weil irgendwie, es interessierte natürlich kaum Leute. Also wir haben unsere Konzertchen gemacht, war auch sehr Dolly mit Dolly Theater da an Bord auch. Aber mich hat das irgendwie beeindruckt, was das für eine irre gute Logistik war. Mhm. Es war völlig unaufgeregt, es war sehr entspannt. Personal war immer tipptopp drauf an den Bars und überhaupt. Das fand ich eine bemerkenswerte Nummer. Ne?
Na.
Weil wir in 2 Wochen gefahren, das heißt nach einer Woche wurde einmal Kehr aus, alle raus, neu rein.
Mhm.
Und es ging ganz entspannt weiter, es war sehr verrückt.
Aber ich frage natürlich irgendwie nicht ohne Grund, weil einer deiner großen Hits, ist es ein Hit? Weiß ich nicht, irgendwie deiner großen Lieder ist natürlich irgendwie das sinkende Kreuzfahrtschiff.
Ja, naja, das hat natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff nicht so funktioniert, weil da kostet das alles nichts. Ne? Also die Leute kommen rein und raus, das ist wie so ein Kulturkaufhaus irgendwie.
Hat keine Wertigkeit, meinst du?
Genau, es hat keine Wertigkeit. Es gab einen kleinen Kammermusiksaal da, 150 Plätze oder so. Da war jeden Abend ein tschechisches Quartett, die haben da klassische Musik gespielt.
Mhm.
Und so eine Stunde. Das habe ich mir jeden Abend eingezogen und die waren einfach spitzenmäßig, weil da noch was für ein Nerv. Jeden Abend musste da diese Nummer abziehen. Aber es war toll. Und da haben wir auch, ich glaube, 3-mal sogar so Mitternachts-Specials gemacht. Da waren dann so 50, 70 Leute, aber die waren dann richtig gut drauf. Ne? Das war dann sehr schön.
Und hast du die gespielt? Also habt ihr das Lied gespielt?
Ja, wir haben das Lied gespielt. Auf der großen Bühne haben wir das gemacht. Klein sah, weiß ich gar nicht. Da waren die Comedian, also diese Harmonist-Truppe, die war mit dabei.
Mhm.
Das war, da hatte die Bar mal versucht, einmal eine Saison das Programm auf den Schiffen zu machen.
Die Bar der Vernunft?
Ja, und das kam aber dann beim Veranstalter wohl nicht so gut an, weil es war zu viel Kunst.
Zu viel Kunst, okay.
Schau. Naja, die wollen eher so einfach ein Showprogramm, ne? Bunte Kostüme, ja. Baströckchen und wie sagt Woody Allen, Titten und Arschprogramm, genau.
Wobei, wenn ich dazu sagen darf, dreckig kann dein Programm ja auch sein.
Ja, aber ich weiß nicht, guck mal, ich bin ja nun schon älter und in meinem Alter finde ich das nicht mehr so vom Hocker reißen, ficken ist schön auf der Bühne zu sagen. Bis 40 war das in Ordnung. Standen immer noch ein paar Schlange an.
Aber Publikum erwartete doch noch immer, oder?
Naja, ich habe ja meine Programme auch immer meinem Alter entsprechend gestaltet. Ne? Und meine Geschichten gehen jetzt auch ums Altsein auf der Bühne.
Mhm.
Und um die Unmöglichkeit, damit fertig zu werden. Im Grunde genommen ist es dieses ganze Menschenkramzeug. Ne? Wir werden geboren und sterben schon ab dem ersten Tag. Alle blenden es aus.
Mhm.
Aber da mal drüber zu reden oder auch zu lachen. Also, zu leben im Angesicht des Todes, das ist, finde ich, das menschliche Leben, was die Herausforderung irgendwie anbelangt, Spaß zu haben dabei. Und ja, es ist einfach schön. Ne? Ich bin ja nur schon 2-3 Mal dem Tod von der Schippe gesprungen und jedes Mal habe ich gedacht, ja, es gibt immer einen Grund, dass es noch ewig weitergehen könnte. Aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ist so. Und ich glaube, das ist für die Leute, die zuhören und so, das macht denen auch einen Spaß, so, ne? Ein Schweizer Künstlerfreund von mir sagt immer, du bist so eine Loserin auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, ja, mein Lieber, aber darum geht es ja. Weil wir verlieren die ganze Zeit eigentlich. Und dabei zu feiern, das finde ich irgendwie eine Herausforderung. Auch zu sagen, ich versuche es gar nicht vorzugeben, dass ich unsterblich bin. Ne? Wo ist der nächste Liebhaber? Vielleicht bin ich morgen tot. Komm her, du Sau.
Das ist ein schöner Abschluss.
Finde ich auch. Also uns hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine große Freude. Und ja, das Leben ist schön und lasst es uns genießen.
Genau.
Und bunt. Und bunt ist das Leben. Genau.
Ja.
Und ich freue mich schon das nächste Mal von dir durch das Leben, ja, letztendlich ist es aber das ja letztendlich irgendwie, genau, im Publikum.
In diesem Sinne.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch, das war schön.
Herzlichen Dank. Bis zur nächsten Ausgabe. Berliner Leben.
Tschüss.